Ich muss euch was erzählen aus meiner Zeit, bevor ich bekehrt war. In dieser Zeit war ich ein großer Fan von Bayern München. Also wie gesagt, das war bevor ich bekehrt war. Und letztens habe ich irgendeinen Artikel über diesen Verein gelesen, weil mich das immer noch so ein bisschen interessiert. Und auch wenn ich hier in der falschen Region bin für diesen Verein, aber trotzdem, da war ich absoluter Fan von. Und letztens habe ich da wirklich einen Artikel drüber gelesen und da hieß es, Bayern München, ein Verein der Superlative. Das ist ein Verein, das glaubt man nicht, die machen einen Rekordumsatz. Es gibt keinen Fußballverein, der so viel Geld umsetzt in einem Jahr. 528,7 Millionen Euro. Das ist allerhand. Ein Verein, ein Fußballverein. Die haben Mitglieder, das glaubt ihr nicht, 251.315. Wie groß ist Bremen? Haben die mehr Einwohner? Das ist da verrückt. Wir haben 50.000 Einwohner, ne? Wahnsinn. Es ist mittlerweile der größte Verein der Welt. Sie sind Rekordmeister im Rekordtempo. Ihr Eigenkapital ist das höchste, was jemals ein Fußballverein hatte. Die Zuschauerzahlen und, und. Leute, das ist nur ein Fußballverein, der so viele Menschen in Bewegung setzt, der so vielen Menschen, ich hätte fast gesagt, das Geld aus der Tasche nimmt und so weiter und so weiter. Wären wir doch mal so begeistert von Jesus. Würden wir einmal so für seine Gemeinde brennen, wie mancher Fußballfan für seinen Verein. Obwohl, Paulus macht das. Paulus macht das in seinem Kolosserbrief. Er beschreibt hier völlig begeistert einen Jesus der Superlative. Man hat gerade den Eindruck, hier geht mit Paulus so richtig der Gaul durch, als er über Jesus spricht. Der ist so richtig begeistert, so was, wie wir das gar nicht so kennen. Wir sind immer so vorsichtig und drücken das immer so ganz, ganz sachte und sanft aus. Paulus legt hier voll sich ins Zeug. Paulus kommt auch nicht zunächst mit den Dingen, die in der Gemeinde falsch laufen und zählt die Dinge oder die Sachen auf, die bearbeitet werden müssen, die Probleme bereiten. Nein, zunächst begeistert er seine Leser von einem Jesus der Superlative, sag ich mal. Liebe Geschwister, mich hat Paulus wirklich mit dem, was er über Jesus schreibt, total angesteckt. Ich kann sagen, ich bin neuer Jesus-Fan. Denn Jesus ist einfach das Zentrum des Heilshandeln Gottes. Wir lesen den Predigttext und ich bitte euch einmal, so eure Gedanken, mit denen ihr gekommen seid, was euch vielleicht noch von der Woche so belastet, eure Sorgen, auch manchmal so die Meinungen, die man so hat über bestimmte Dinge, den Ärger, den man vielleicht mitgebracht hat, lasst das mal an der Seite. Versucht das jetzt mal ganz bewusst auszuschalten, zu sagen, ich will jetzt mal nur hören, was Jesus sagt. Lass uns noch so einen Moment stille sein. Ich werde noch ein ganz kurzes Gebet sprechen, dass wir wirklich ankommen, dass wir sein Wort hören können. Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt unsere Gedanken frei machst, unser Herz aufschließt, Herr, für deine Herrlichkeit. Dass wir etwas von dem wahrnehmen, was Paulus hier beschreibt, Herr, von dieser unendlichen Schönheit und von dieser unendlichen Herrlichkeit deines heiligen Namens. Amen. Ich lese aus Kolosser 1, die Verse 15 bis 23. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in Jesus wurde alles geschaffen, alles, im Himmel und auf Erden. Das Sichtbare wurde in Jesus geschaffen und das Unsichtbare. Ob Throne oder Herrschaften, ob Mächte oder Gewalten, alles ist durch Jesus und zu ihm hin geschaffen. Und Jesus ist vor allem. Und alles hat in Jesus Bestand. Jesus ist das Haupt des Leibes, seiner Gemeinde. Jesus ist der Ursprung, der Erstgeborene aus den Toten, damit Jesus in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, seine ganze Fülle in Jesus wohnen zu lassen. Und durch Jesus hat er das All versöhnt, auf ihn hin. Indem Jesus Frieden schuf, durch das Blut seines Kreuzes, für alle Wesen, ob auf Erden oder im Himmel. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und Feinde, deren Sinn auf böse Taten aus war, euch hat er jetzt mit Jesus versöhnt, in seinem sterblichen Leib durch seinen Tod, um euch heilig und makellos zu machen und unbescholten vor sich hinzustellen. Wenn ihr nur dem Glauben treu bleibt, festen Grund habt, standhaft bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Überall auf der Welt, soweit der Himmel reicht, ist es verkündigt worden. Und ich, Paulus, bin sein Diener. Boah, als ich das so gelesen habe, da ist mir richtig warm und kalten Schulter runtergelaufen. Das passiert manchmal, wenn man Gottes Wort so wirklich so in sein Herz lässt. Das begeistert. Und ich möchte heute nichts anderes, als dass wir begeistert werden von Jesus. Dass wir ganz neu begeistert werden von seiner Vormachtstellung, die Paulus hier auf so unnachahmlicher Weise uns darstellt. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wir wissen das aus der Heiligen Schrift, da heißt es, Jesus offenbart durch sein Leben den Vater. Kennst du Jesus, dann kennst du Gott. Willst du Gott kennenlernen, brauchst du Jesus. Musst du wissen, wer Jesus ist. Dann musst du sehen, was Jesus getan hat. Und die Schrift ist voll davon, das Neue Testament, von dem, was Jesus wirklich getan hat in das Leben der Menschen der damaligen Zeit bis in das Leben von uns heute hinein. Und wenn wir das sehen, was Jesus in unserem Leben tut, dann wissen wir, wer Gott ist. In Jesus sehen wir zu 100% Gottes Herrlichkeit und Schönheit. Wir denken ja manchmal, Gott ist so, ja, so ein Zyniker, der da im Himmel ist und nur guckt, was ich falsch mache. Wenn wir Jesus sehen, können wir so ein Bild nicht halten. Das ist völlig unbiblisch, völlig unchristlich. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir auch zu 100% den Vater. Kennst du Jesus, kennst du Gott. Christus ist die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Gottes. Gott ist gar nicht so unsichtbar und so unnahbar, wie wir denken. In Jesus hat er sich dargestellt. Ein Bild zu sein, bedeutet gleich zu sein. Jesus ist gleich Gott. Jesus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, lesen wir hier. Der Erstgeborene ist hier nicht als Geschöpf gemeint, sondern beschreibt seine Position, seinen Rang, seine Stellung. Jesus an erster Stelle. Nicht ich, nicht die Situation, nicht die Not, nicht das, was uns vor Augen steht. Jesus ist das Erste, sagt Gott. Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Und als solcher ist er der Erste und der Herrscher der ganzen Schöpfung, sagt Paulus hier. Allem, von allen Situationen, die wir uns vorstellen können. Und steht über allem. Das heißt, Jesus ist auch größer wie deine Zweifel. Jesus ist viel größer wie deine Fragen. Jesus ist viel größer als deine Befürchtungen und Sorgen. Denn in Jesus wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Ob Throne oder Herrschaften, ob Mächte oder Gewalten, sagt Paulus hier. Alle Dinge, sowohl materieller als auch geistlicher Natur, verdanken ihre Existenz dem Werk Christi. Ist ihr das bewusst? Alles ist durch ihn geworden. Jetzt nimm das mal in dein Leben hinein. Alles, was du hast, ist durch ihn gekommen. Das ist nicht, weil du es irgendwie richtig gemacht hast oder vielleicht auch falsch gemacht hast. Oder alles, was, womit wir zu tun haben, ist durch ihn. Es gibt eine ganz andere Haltung zu unserem Leben, zu unserer Existenz, zu unserem Sein, wenn wir das verstehen. Ich danke dir, dass ich heute Morgen aufstehen durfte. Es kommt von dir, Herr Jesus. Ich danke dir, dass wir hier im Warmen heute und im Trocknen zusammensitzen können. Es kommt von Jesus. Es ist im tiefsten Grund von ihm. Und ich nehme es aus seiner Hand. Das verändert mich. Alles ist durch Jesus geworden. Jesus ist der Urheber aller Schöpfung im Himmel und auf Erden. Und Jesus schafft eine sichtbare und eine unsichtbare Wirklichkeit. Und über allen ist er der Herr. Jesus ist vor allem, beschreibt Paulus. Das heißt, Jesus hat keinen Anfang, sondern er lebt aus Ewigkeit in Ewigkeit. Ehe Abraham wurde, bin ich, heißt es im Johannesevangelium. Und alles hat in Jesus seinen Bestand. Jesus ist die Kraft, die alles zusammenhält. Wenn Jesus nicht da wäre, würde alles in Unordnung geraten. Ohne Jesus zerfiele alles ins Chaos. Alles ist durchwaltet letztlich von Christus und wird zum Heilsziel geführt. Jesus führt den Heilsplan des Vaters in aller Konsequenz aus. Und das Böse, der Böse, das ist der heißt ja auch übersetzt, der Durcheinanderbringer, der das ja nicht will, dass das in diesem geordneten Ziel des Heils entgegengeht, der das alles durcheinander bringt. Das kämpft gegen Jesus. Aber in Jesus, da wo wir uns an Jesus halten, haben wir eine Antwort auf das Chaos in uns und um uns. Ich würde mal sagen, es wäre nicht falsch zu behaupten, dass dieses ganze Flüchtlingschaos, was ja immer mit dem Wort Chaos auch immer wieder dargestellt wird, in Jesus wäre es zu beenden. Natürlich nicht nur, weil einer an Jesus glaubt, sondern wenn viele, viele an Jesus glauben und sich von Jesus zur Verfügung stellen lassen, dann kann Jesus dieses Chaos ordnen, zu seinem Ziel hin, zum Heil, zum Ende der Ungerechtigkeit, zum Ende der Situation, warum Menschen fliehen müssen. Jesus kann das. Das glaube ich zutiefst. Jesus führt den Heilsplan des Vaters in aller Konsequenz aus. Und der Böse, der auf Chaos aus ist, kann letztlich nur Kreise an der Oberfläche ziehen. Jesus ist noch mehr. Jesus ist auch das Haupt des Leibes, nämlich seiner Gemeinde. Am Tag seiner Auferstehung wurde Jesus zum Haupt der Gemeinde. Das heißt, der weltweiten Gemeinschaft aller wahren Nachfolger Christi. Nicht nur der Gemeinde hier in Emden, nicht nur den Gemeinden hier in Emden, den Gemeinden auf der ganzen Welt. Alle die, die Jesus als ihren Herrn und Heiland anerkennen. Die neutestamentliche Gemeinde, die begann ja an dem Tag, als die Jünger den Heiligen Geist empfingen. Und als Jesus auferstand, da wurde Jesus zum Haupt der Gemeinde. Und Gott hat die Gemeinde bestätigt durch den Heiligen Geist. Zum Haupt gehört immer der Leib. Ein Kopf alleine hilft nicht. Und ein Leib ohne Kopf geht auch nicht. Das ist schon ein interessantes und geniales Bild, was Paulus hier aufzeichnet. Das Bild von der Gemeinde als einen Leib zu sehen, der miteinander verbunden ist, der miteinander abhängig ist, der sich bedingt. Hand kaputt, der Leib hat große Probleme. Kopflos, der Leib kann nicht existieren. Leiblos, der Kopf kann nicht funktionieren. Die untrennbare Einheit der Gemeinde mit Jesus und die Einheit der Glieder untereinander, das wird ausgedrückt. Und Jesus größtes Ziel ist, diese Einheit zu erhalten. Er hat diese Einheit geschenkt und jetzt ist es dran, diese Einheit zu erhalten. Und wir Christen, wir haben manchmal nichts Besseres zu tun, als diese Einheit irgendwie kaputt zu machen. Deshalb ist es so, so wichtig und so göttlich und so von Jesus beeinflusst, dass wir Einheit haben. Lasst uns diese Einheit unbedingt bewahren und nicht um persönlicher Meinungen willen, und um persönlicher Erkenntnisse willen diese Einheit aufs Spiel setzen. Wir trennen uns selber vom Kopf damit. Uns ist das nicht bewusst. Wir denken, wir sind da voll im Recht und hauen uns selber ab vom Leib. Einheit, die schafft Jesus. Auseinander zu zerbrechen, das schafft der Böse immer. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei, heißt es hier bei Paulus. Jesu Auferstehung ist das überwältigende Wunder des Heilshandelns Gottes. Er hat den gekreuzigten Jesus aus dem Tod geholt. Er hat damit versiegelt, dass der Tod besiegt ist. Jesus setzt mitten in der Todeslinie, die uns alle trifft irgendwann, vor der wir mehr oder weniger Angst haben, die uns mehr oder weniger bedroht, er setzt mitten in diese Todeslinie die Ewigkeitslinie. Die sagt, der Tod beendet deine Existenz nicht, sondern in Christus, im Glauben an Jesus, überwinden wir den Tod. So wie Christus selber als Erster diesen Tod überwunden hat. Es gab immer mal wieder Situationen, wo welche von den Toten auferweckt sind, aber die sind wieder gestorben. Christus nicht. Jesus ist der Garant für mein und für dein ewiges Leben, wenn du daran glaubst. Die Tatsache, dass Christus der Erstgeborene aus den Toten ist, gibt allen Gläubigen die Hoffnung auf eine Auferstehung. All derer, die für die Jesus gestorben ist. Und in Jesus wohnt Gottes ganze Fülle. Alles das, was Gott an Kraft, an Macht, an Gewalt, an Gegenwart, an Präsenz hat, ist in Jesus. Und Jesus ist durch den Heiligen Geist in uns. Da ist nicht nur so ein bisschen, oh, ich habe jetzt so mich gerade noch hierher schleppen können. Das ist manchmal das, was wir persönlich so an Kraft aufwenden können. Nein, in Christus ist die Kraft Gottes. Und Christus, wenn er in uns ist, er gibt uns auch diese Kraft. Die Ganzheit und die Vollkommenheit der Ewigkeit Gottes mit all seiner Macht, mit seinen Eigenschaften wohnt in Christus. Und Jesus hat das Wohlgefallen Gottes. Jesus hat alle Fülle. Wörtlich heißt das eigentlich übersetzt alles Vollgefüllte. Der ist voll bis zum Rand, bis zur Halskrause, bis nicht mehr geht. Ist ja von der Gegenwart Gottes. Das ist doch ein tolles Bild. Wenn man so ein Glas so ganz voll macht, das oben rausläuft. Und mit dieser Fülle Gottes kommt er zu uns. Dann gibt er nur so ein Tröpfchen. In Jesus wohnt diese Fülle und sie bleibt dort anhaltend. Und wenn Jesus in dir ist, bleibt diese Fülle auch in dir. Das habe ich gemerkt in Krankheitsnot. Das habe ich gespürt in den Krisen meines Lebens. Es war immer schlimm, aber es ist noch was da. Das trägt, das dich hält. Mehr noch, Jesus versöhnt den ganzen Kosmos und alle Wesen, ob auf Erden oder im Himmel, mit Gott. Biblisch bedeutet, versöhnt zu werden, eigentlich wieder in die richtige Beziehung gestellt zu werden. In die richtige Beziehung mit Gott gebracht zu werden. Es bedeutet aber nicht, dass Christus automatisch alle Menschen rettet. Das darf man nicht verstehen. Sondern jeder muss für sich selbst entscheiden. Er bietet es jedem Menschen an. Aber entscheiden musst du, ob du diese Beziehung annimmst oder ablehnst. Das muss uns auch klar sein. Jesus kommt nicht mit der Gießkanne, macht einmal drüber und wir sind alle versöhnt mit Gott und alle wieder in der richtigen Beziehung zu Gott. Das ist so nicht. Sondern er sagt, ich möchte zu dir kommen. Möchtest du versöhnt werden mit Gott? Dann glaube an das, was ich für dich getan habe. Möchtest du das? Er wird dir das nicht geben, wenn du das nicht möchtest. Im Himmel sind nur Freiwillige. Es wird niemand da rein katapultiert. Wer Christus ablehnt, und das ist ein ernstes Wort, was ich jetzt sage, wer Christus ablehnt oder wer meint, ich mach's nicht, ich will ihn nicht annehmen oder ich kann ihn nicht oder aus welchem Grund auch immer, der bleibt ein Feind Gottes und steuert auf die Ewigkeit in der Hölle zu. Das gehört auch zum Evangelium. Gott möchte das in keinem Umstand, dass das irgendjemand erfahren muss. Aber du entscheidest das, ob du das erlebst oder nicht. Gott sei Dank, Jesus kann uns aus diesem Verderbensstrudel wirklich herausreißen. Aber du bist derjenige, der sagt, ich möchte das, ich möchte da raus. Wenn du das nicht sagst, dann wirst du damit runtergerissen. Jesus kann es deshalb und macht es deshalb, weil er Frieden schafft. Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Als die ersten Menschen sündigten, zerstörten sie damit nicht nur die geistliche Harmonie zwischen sich und Gott, sondern sie brachten auch Unordnung und Verdorbenheit in die gesamte Schöpfung hinein. Das lehrt die Bibel. Christus starb am Kreuz dafür, für unsere Sünden und ermöglichte dadurch Frieden zwischen Gott und der Menschheit. Das, was da zerstört ist, wiederherzustellen und zu heilen. Er macht es möglich, dass Menschen durch den Glauben an ihn wieder eine persönliche Beziehung zu Gott haben können. Es ist in keinem anderen diese Möglichkeit. Nur in Jesus Christus gibt es dieses Heil und sonst nirgendwo. Das Kreuz, das auf Golgatha stand, an dem Jesus verblutete, da finden wir unser Heil und sonst nirgendwo. Es geht nicht darum, dass Gott durch Blut befriedigt werden muss, sondern hier geschieht Stellvertretung. Das unterscheidet übrigens das Christentum von allen anderen Religionen. Jesus geht stellvertretend, empfängt er die Strafe, die eigentlich für uns war. Es geht nicht darum, Gott irgendwie zu befriedigen, sondern es geht darum, dass es die einzige Möglichkeit war, dass wir wieder versöhnt werden, indem jemand Heiliges, Reines an meiner Stelle stirbt. Wir wissen das, wir kennen das. Aber Paulus hält es für notwendig, das der Gemeinde am Anfang gleich nochmal ganz deutlich zu machen. Weil daraus die Begeisterung für Jesus erwächst, wenn wir das verstanden haben. Jesus geht für mich ans Kreuz. Ich habe euch ja schon erzählt, die Geschichte, als ich mein Auto kaputt gefahren habe, unberechtigterweise. Und mein Vater gesagt hat, ich zahle den Schaden. Fertig. Das ist das, was Gott tut in Christus, dass er uns den Schaden abnimmt. Das begeistert mich. Welche Liebe, Welch große Liebe! Er nahm die Strafe auf sich. Das ist das Kernstück des Evangeliums. Davon leben wir. Dann heißt es so, wenn wir das glauben und das annehmen, dann ist Friede. Der Krieg ist aus. Der Krieg gegen Gott ist aus. Und das Kriegsziel ist immer sein wie Gott. Das hört auf dann. Auch euch, die ja einst Feinde und Fremde wart, deren Sinn auf böse Taten war, das ist beendet. Zu denen sagt Jesus, ich erwähle dich. Ich erwähle dich zum Heil. Es ist der Wille Jesu, den wir uns nicht verdienen, der aus der Gnade begründet ist. Jesus hat die Kolosser oder die Gemeinde in Emden oder all die vielen Gemeinden weltweit und alle die, die es wollen, die es von ganzem Herzen wollen, versöhnt mit Gott. Durch sein Opfer am Kreuz. Und das macht uns somit makellos, wie Paulus hier schreibt. Unbescholten. Ein unbescholtener Bürger des Reiches Gottes zu sein. Jetzt fehlen mir die Worte. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Da gibt es keine Erklärung mehr. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, innerlich nochmal zu danken für Jesus. Vielleicht ist es auch an der Zeit, auch zu merken, dass meine Glaubensentscheidung sehr, sehr wackelig geworden ist. Durch viele Enttäuschungen meines Lebens und ich eigentlich so innerlich so einen Frust auf Gott habe. Eigentlich Jesus auch nicht wirklich vertraue, dass er es gut meint. Vielleicht müssen wir das Jesus mal bringen. Und ganz neu uns wieder darauf einlassen, dass er uns wirklich liebt. Vielleicht ist diese Erneuerung auch die Grundlage dazu, wirklich meine wahre Identität als Kind Gottes zu erkennen. Nämlich mich wirklich als makellos, als unbescholten zu erleben. Und nicht immer nur in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich armes Würstchen, ich kriege sowieso nichts auf die Reihe. Kannst du annehmen, dass du makellos bist? Wenn das nicht annehmbar für dich ist, dann ist es an der Zeit, umzukehren. Dann ist es an der Zeit, Jesus mitzuteilen, mach mich neu. Lass uns einfach einen Moment im stillen Gebet sein. Danke für ihn, und wenn es nötig ist, erneuer deinen Glauben. Herr Jesus, je mehr Jahre ich dir folge, Herr, und je mehr ich darüber nachdenke, was du für mein Leben getan hast, wie du in mein Leben das Chaos durchbrochen hast und mein Leben geordnet hast, Herr, und versöhnt hast mit dem Vater im Himmel, mit meinem Vater im Himmel. Herr, umso begeisterter werde ich von dir und je größer und je heller leuchtest du auf in meinem Leben, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder solche Texte gibst, die uns einfach erkennen lassen, wie großartig du bist. Danke, dass du in mein Leben so hineingewirkt hast, so wie es da beschrieben ist, genau mit dieser Kraft und mit dieser Identität. Herr Jesus, und dass du mich neu gemacht hast. Herr, und ich bete für jeden einzelnen meiner Geschwister, die heute hier sind, dass sie das für sich erleben können, wieder ganz neu. Diese Begeisterung für dich, Herr, diese Liebe, die du für uns in unser Leben hineingegeben hast und die zurückstrahlt zu dir. Herr Jesus, erweck uns neu. Erweck uns neu den Glauben. Erweck uns neu in der Kraft, dir zu folgen und dich zu sehen und dich wahrzunehmen in all unseren Lebenssituationen. Und in deinem heiligen Jesu-Namen bete ich jetzt, Herr Jesus, dass du in all die Situationen, all die Menschen, die jetzt hier sind, die vielleicht auch eine Not oder eine Frage, eine Sorge, ein Problem haben, Herr, dass du darüber strahlst, Herr, dass du größer bist, dass du in uns unser Herz beruhigst und sagst, ich bin größer als deine Not. Ich bin größer als deine Frage. Und ich will mit dir leben. Ich will jetzt bei dir sein. Herr Jesus, komm du in mein Leben. Amen. Paulus, wenn er am Ende eines solchen Textes, einer solchen Offenbarung von Jesus, nicht auch noch ansprechen würde, was ihr denn nun mit dem All machen sollt. Da heißt es in Vers 23, wenn ihr nur dem Glauben treu bleibt, festen Grund habt, standhaft bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das überall auf der Welt, soweit der Himmel reicht, verkündigt worden ist. Dann klappt's. Bleibt dran. Paulus ermutigt die Kolosser in uns am Schluss, im Glauben treu zu sein. Das klingt einfach, ist aber immer ein Kampf. Und es ist der Kampf, den du kämpfen musst, den kein anderer für dich kämpfen kann. Sondern es ist deine Entscheidung zu sagen, ich will das. Ich will im Glauben bleiben. Meine Kraft reicht dafür nicht. Ich brauche dafür Gottes Kraft. Und die erbitte ich. Das erbitte ich, indem ich immer ganz bewusst mich immer wieder Christus ausliefere, seinem Wort gehorche und seine Autorität und seinen Absichten in meinem Tun mit integriere, beziehungsweise seine Absichten für mich zum Ziel mache. Dass ich standhaft bleibe in Gottes Wort, dass ich keine Kompromisse eingehe, dass ich sage, das, was da steht, ob ich es halte oder nicht, ist die Wahrheit. Nicht zu sagen, ich kann es nicht halten, dann ist es nicht mehr die Wahrheit. Das ist eine große Gefahr. Und dass wir uns von der Hoffnung des Evangeliums nicht abbringen lassen. Es gibt keinen anderen Namen, in dem das Heil ist, als nur in Jesus. Christus ist das Beste, was uns je passieren kann. Glaubt ihr das? Dann sagt mal Amen. Amen.